Heute Abend haben wir ein weiteres interessantes Thema, was mit Erwählung zu tun hat, und zwar richtig was Außergewöhnliches, finde ich das. Und zwar, ich hatte ja um die namentliche Erwählung mal im Schnelldurchlauf zusammenzufinden, mal unsere streng chronologische Reihenfolge verlassen, gehe aber genau dorthin zurück, wo wir davon weggegangen sind. Und dann landen wir bei im ersten Buch der Könige, Kapitel 8. Ich gehe nochmal ausdrücklich in den Vers 16, den wir ja vorhin hatten, und zwar jetzt mal unter einem anderen Gesichtspunkt. 1. Könige 8, da heißt es in Vers 16, damals sprach Salomo, von dem Tag an, damals sprach Salomo, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater David geredet hat und mit seiner Hand es erfüllt hat, indem er sprach. Von dem Tag an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich keine Stadt aus allen Stämmen Israels erwählt, um ein Haus zu bauen, damit mein Name daselbst wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Wir haben damit gesehen, dass es Gott nicht um Orte geht, sondern um Menschen. Und ich sage nochmal, nicht um heilige Orte, sondern um heilige Menschen. Denn wir reden hier nicht einfach von Menschen oder von Orten, sondern von heiligen Menschen oder Orten. Denn wenn sein Name dort wohnt, dann ist die Gegenwart Gottes da. Und da Gott ein heiliger Gott ist, geht es eben um den Ort der Heiligkeit oder um den Menschen, der heilig ist. Und Gott sagt ausdrücklich, er hat nicht eine Stadt erwählt, dass sein Name dort wohnt, aber er hat einen Menschen erwählt, dass sein Name dort wohnt. Das bedeutet auch, dass nicht nur Menschen wichtiger sind als Orte, sondern dass auch die Stelle, wo Gott sich aufhält, also der Platz, wo Gott sich aufhält, nicht etwa eine Sache ist, sondern ein Mensch. Gott will im Menschen wohnen, nicht etwa in irgendeiner Kirche oder sonst in einem heiligen Gebäude. Das ist ganz wichtig. In allen Religionen, wirklich in ausschließlich allen Religionen dieser Welt, geht es immer um heilige Plätze, um Gegenstände der Verehrung, um Tempel, Altäre, Statuen, Orte, die ein besonderes Flair haben. Auch der aufgeklärte Mensch, gerade im Zeitalter des New Age, des neuen Zeitalters, sucht ja solche geheimnisvollen Plätze. Stonehenge in England ist einer der Orte, und solche Orte der Kraft, die sucht man überall auf. Orte der Offenbarung. Das liegt auch sehr im Menschen, das finden wir auch bei den frühen Vätern. Da, wo Gott Abraham oder Jakob begegnet ist, da haben sie auch gleich Altäre gebaut. Jakob hatte, als er diesen Traum hatte in der Nacht auf der Flucht nach Haran, morgens nichts anderes zu tun, als dort einen Altar aufzurichten, weil er sagt, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, Bethel. Und jahrhundertelang war das dort eine Anbetungsstätte. Aber Gottes Plan sind nicht Orte, an denen sein Name wohnt oder wo seine Gegenwart ist, sondern Menschen, die heilig sind, in denen er wohnt. Und deswegen heißt es im neuen Bund, ihr seid ein heiliges Volk und nicht ihr seid die heilige römische oder lutherische oder sonst wie genannte Kirche. Es geht um heilige Menschen. Und letzten Endes geht es um einen heiligen Menschen. Nämlich den Mensch Jesus Christus. In dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Es geht um diesen einen, in dem Gott selber zu finden ist und sich offenbart. Und Christsein heißt weiter nichts, als in diesen Jesus hineinzukommen und dieser Jesus in uns hinein. Es geht also nicht darum, dass wir lauter kleine Heilige würden, der heilige Frank oder die heilige Stefanie oder sonst jemand, sondern dass die Heiligkeit Jesu Christi in uns sichtbar wird und wir in seine Heiligkeit hineinkommen. Nämlich in die ganze Heiligkeit Gottes. Dass dann, wenn jemand von außen uns begegnet, er Gott begegnet in uns. Nicht in einem Gebäude. Und das ist so eine große Verirrung, der ganz viele suchende Menschen anheimfallen, dass sie heilige Orte suchen. Sie fahren nach Tessé, sie fahren nach Loire. Sie fahren nach Częstochowa, sie fahren nach Rom, sie fahren irgendwo hin, wo sie denken, dort ist ja ein ganz besonderer Platz, da werden sie es finden. Sie wissen nicht, dass Gott sich ihnen in Menschen nahen will. Wenn wir von dieser Tatsache ausgehen, ist das Nächste umso erstaunlicher. Wirklich, das ist fast schockierend erstaunlich. Dieser Vers steht fest. Wir müssten uns den richtig fett anstreichen, den ich eben gelesen habe. Ich sage nochmal, 1. Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 16. Von dem Tag an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen. Es hätten sich viele Städte angeboten. Wirklich. Man hätte Jericho nehmen können und sagen, da ist das ganze Alte kurz und klein geklappert, da ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben, das wäre ja ein geeigneter Platz und dort im Namen dieses mächtigen Gottes ein Haus zu bauen. Man hätte Ai nehmen können und sagen, das ist der Ort, wo das Volk Israel zur Buße geführt worden ist. Das wäre doch ein geeigneter Platz, um Gott dort eine würdige Anbetungsstätte zu geben. Man hätte Bethel nehmen können, wo ja Gott den Vorvätern erschienen war, oder man hätte Shiloh nehmen können, das ist der Ort, wo er sich dann später bei den Richtern offenbart hat. Man hätte die Stadt Gideons nehmen können oder eine der sonstigen Richter. Man hätte eine der Städte der Philister nehmen können, weil dann diese Auseinandersetzung so geführt wurde, wie man das später nämlich gemacht hat. Jahrtausende später ist das vor allem eine Praxis der katholischen Mission gewesen, immer alte Opferstätten von fremden Göttern zu nehmen, dort eine Marienstatue hinzustellen und den alten Götzendienst einfach auf ein christliches Symbol umzulenken. Gott will alle diese Dinge nicht, hat er ausdrücklich gesagt. Aber er will einen Menschen, nämlich David. Und dort ist er eindeutig der Vorläufer des Messias. Wenn wir das also wissen, sagt man, okay, wird es ja auch keinen Platz geben, wenn Gott es so wollte. Es gab noch eine zweite Sache, wodurch dieser Sachverhalt festgelegt war. Welche denn? Nebenbei, es gab ja einen Ort der Verehrung. Was war denn das? Das ist nur die Hülle. Die Lade des Bundes. Das war dieses Gebilde aus Akazienholz mit zwei geschnitzten Cherubim, also großen Engeln, deren Flügel einander berührt haben, deren Häupter einander zugeneigt sind, die ganz mit Gold überzogen waren, innen und außen. Das war der Ort, an dem Gott seine Gegenwart gebunden hatte. Übrigens wiederum ein Bild des Messias. Da kann man sich sagen, wie kann denn ein Kasten ein Bild für Jesus sein? Gibt es hochinteressante Auslegungen dazu. Wer möchte, kann von mir da mal Tipps zu kriegen. Ich sage nur mal so viel. In diesem, genau, war das Wort, waren die steinerne Tafel. In der Lade war das Wort Gottes. In der Lade war der Manna-Krug, also das war das Manna im Krug. Und in der Lade war der Stab Aarons. Diese Lebens- und Geisteskraft, die auch Auferstehungsleben symbolisiert. Dass nämlich ein Mandelstab entrindet wurde sogar. Also richtig komplett die Rinde abgezogen und über Nacht vor Gott hingelegt. Und am nächsten Tag hat dieser Stab, aus dem das Leben komplett entfernt ist. Ihr habt draußen die Bäume gesehen, die ich heute abgeschnitten habe. Solange ich die Rinde dran lasse, passiert denen gar nichts, die treiben umso doller. Aber von diesem Mandelzweig war die Rinde komplett abgemacht. Und dann ist er tot. Ja, ich kriege diese Linden draußen nicht tot, es sei denn, es gelingt mir, die Rinde zu entfernen. Dann kann ich... Bitte? Ja, dann habe ich nur noch einen Pfahl, der bald verfault. Aber dieser Mandelstab hatte über Nacht getrieben, hatte Blüten und hatte volle Mandeln ausgereift. Und alles in einer Nacht. Das ist ein Auferstehungsleben. Das war in dieser Lade. Es war die Lade des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und das, was oben drüber war, nämlich diese Cherubim, das war gleichzeitig der Sühnedeckel. Da wurde nämlich einmal im Jahr das Blut drauf gespritzt. Und die Engel, die unsichtbare Welt symbolisieren, für die, also in der Gerechtigkeit herrscht, die waren Zeugen, dass Sühnung für die Sünden des Volkes getan war. Das heißt, die haben das ganze Jahr weiter nichts gemacht, als auf dieses Blut des Bundes zu gucken. Und damit war die unsichtbare Welt versöhnt und konnte Israel nicht angreifen. Weil Sühnung für die Sünden des Volkes getan war. Und das ist in Jesus Christus genau das. Das ist das, was wir wöchentlich bezeugen, eigentlich im Abendmahl, dass wir das Blut dieses Bundes rühmen als das vergossene Blut, was die Sünden der Welt wegnimmt. Aufgrund dieser Tatsache wir zu Jesus Christus, zu Gott gehen können auf diesem neuen und lebendigen Weg, der ist sein Leib, so wie es im Hebräerbrief heißt. Alles das ist in der Bundeslade, also in diesem Ort der Begegnung mit Gott, vorgeschattet. Aber diese hat ausdrücklich keinen festen Platz. Und davon war das Zelt das Symbol. Es war also Gottes Plan, ausdrücklich inmitten seines Volkes zu wohnen. Und das bedeutet, dass das hier einen Platz und dort einen Platz hat. Und dass je nach den Bedürfnissen des täglichen Lebens dieses Zelt der Zusammenkunft durchaus an verschiedenen Stellen aufgerichtet werden konnte. In der Wüste war es ganz einfach. Da zog dieses Zelt oder die Priester mit dem Zelt, die Leviten mit dem Zelt der Zusammenkunft und die Priester mit der Lade voraus. Das ganze Volk folgte und es gab diese Zugordnung, dass sogar 6 Stämme vorne wegzogen, dann in der Mitte des Volkes, buchstäblich kam die Lade, dann kamen 6 Stämme, die den Nachhut bildeten. Und das wiederum sagt, dass Gott in der Mitte seines Volkes ist. Und ausdrücklich in Zelten wohnt. Das bedeutet, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das haben wir in der Offenbarung wieder. Siehe die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist keine feste Einrichtung, eben gerade nicht ein Tempel oder eine Kirche. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das bedeutet, alles das ist vorübergehend. Zelte sind natürlich vorübergehende Behausung. Die letzte, die wirkliche Sache, die ist außerirdisch. Überirdisch, himmlisch. Nicht etwa außerirdisch, so wie man das heutzutage möchte, hier mit extraterrestrisch und anderen Planeten und sowas. Sondern in dieser anderen Dimension, die nicht von dieser Schöpfung ist. Und das finde ich gewaltig, dass Gott das so seinem Volk, ich sage mal zumindest, andeutet. Es heißt ja, wieder im Neuen Testament, dass Engel in dieses Geheimnis hineinzuschauen begehren. Was in der Gemeinde dann offenbar geworden ist und dass die Väter, gerade der Hebräerbrief beschäftigt sich damit, dass die Väter diese Verheißungen von ferne sahen und ihr ganzes Sehnen darauf gerichtet war, aber dass auf uns die Erfüllung dieser Verheißungen gekommen ist. Das heißt, wir haben gegenüber Abraham, Josef, Mose, und den ganzen heiligen Propheten diesen Vorteil, dass wir das alles schon in der Fülle haben, was die nur ahnen konnten oder was sich ihnen andeutungsweise erschlossen hat. Da sie Jesus Christus noch nicht kannten. Sie haben ihn kennengelernt, wann? Ja. Ja. Er predigte dort den Geistern, die im Gefängnis sind. Das heißt, die Unsichtbare, die Welt der Dahingeschiedenen ist Jesus Christus begegnet, als er dem Tod überwunden hat. Und dort haben sie die Verheißung dieses Endgültigen genauso wie wir gekriegt. Denn Jesus ging zu ihnen, als er den Tod überwunden hatte. Nicht vorneweg, er kam nicht aus der Herrlichkeit des Vaters ins Totenreich, sondern indem er den Tod überwindet, aber noch vor seiner Auferstehung ist er bei denen zuerst. Und deswegen werden die Entschlafenen auch zuerst entrückt werden. Das ist der Vorteil derer, die schon dahin gegangen sind. Danach wir, die Lebenden. Da alle diese Dinge geschehen sind, gibt es keinen Zweifel daran, dass das, was noch aussteht, auch geschehen wird. Wenn wir das also wissen, dass Gott so leben wollte, dass er inmitten seines Volkes nicht in einer speziellen Stadt ist, dann ist das, was jetzt kommt, außergewöhnlich. Im selben Kapitel lesen wir im Vers 44, 1. Könige 8. Ich mache mal einen Sprung einfach, um das zu verstehen. Ab Vers 10 beginnt Folgendes. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus des Herrn, den Tempel. Vers 22. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels, und er breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Jahwe, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich, im Himmel oben und auf der Erde unten, der dir den Bund und die Güte deinen Knechten bewahrst, die vor dir wandeln mit ihrem ganzen Herzen. Und dann kommt, ich denke, es ist wirklich das längste Gebet, was wir überhaupt in der ganzen Bibel finden. Eventuell ist noch das hohepriesterliche Gebet Jesu ein versmäßig länger. Sonst haben wir an solchen Gebeten ja nur recht wenige lange Gebete. Das ist einmal hier, dieses Gebet bei der Einweihung. Es ist das Gebet, was Daniel spricht als Bußgebet in Daniel 9. Und es ist das lange Beten Nehemias im Zuge der Wiederherstellung. Und dann haben wir nur noch Jesus, der dieses: Vater, ich preise dich, dass du dieses Verweisen und Verständigen verborgen hast und hast es unmündig gemacht. Johannes 17. Ich will, dass sie alle eins seien, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und so diese lange Passage. Ansonsten haben wir beim Beten immer sehr kurze, präzise Formulierungen. Nicht dieses ausufernde Beten, was manches Mal in der Christenheit sich ereignet. Und in diesem sehr langen, detaillierten Einweihungsgebet finden wir im Vers 44: Wenn dein Volk ausziehen wird zum Streit wider seinen Feind auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie zum Herrn beten nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und führe ihr Recht aus. Wie geht denn das? Wie kann denn einer, der kurz vorher noch gesagt hatte, Gott hat keine Stadt in Israel erwählt, mit einem Mal beten, die Stadt, die du erwählt hast, und das Haus, das ich dir gebaut habe? Und damit nicht genug, ihr Lieben. Noch ein paar mehr schockierende Verse gleich. Erste Könige 11, Vers 13. Da erzürnte der Herr wieder Salomo, weil er sein Herz vom Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm betreffs dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzuwandeln. Aber er beobachtete nicht, was der Herr geboten hatte. Und der Herr sprach zu ihm: In deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen. Aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen, nur will ich ihm nicht das ganze Königreich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und weiterhin: Vers 36 im selben Kapitel. Aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben. Das ist dann Jerobiam, die 10 Stämme und seinem Sohn will ich einen Stamm geben. Wie kommt das, dass es mit einmal 11 sind und nicht mehr 12? Natürlich, weil der Stamm Levi Gott alleine gehört. Über den herrscht kein König. Und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, auf dass mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir habe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dahin zu setzen. Und weiterhin, Kapitel 14, Vers 21, und Rehabiam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. 41 Jahre war Rehabiam, als er König wurde, und er regierte 17 Jahre zu Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dahin zu setzen. Gerade vorhin haben wir noch gehört, er hat keine Stadt erwählt. Jetzt lesen wir schon zum dritten Mal, er hat Jerusalem erwählt, um seinen Namen dahin zu setzen. Und zweite Buch der Chronik, Kapitel 6, Vers 6. Zweite Chronik, 6, Vers 6. Aber ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name dort wäre, und ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Wie geht sowas? Nee. Das hat ihr umgedreht. Das neue Jerusalem ist darauf aufgebaut. Es gibt einen Schlüsselvers nebenbei gesagt. Und ich brauche ja auch nicht zu Vermutungen anzustellen. Steht tatsächlich in der Bibel. Wir haben diesen Schlüsselvers noch nicht gelesen. Aber vielleicht weiß den jemand. Das ist meine Hoffnung immer, dass jemand die Bibel gut kennt. Der steht gleich danach. Zweite Buch der Chronik, Kapitel 7, Vers 12. Wir haben ja im ersten Buch König und im zweiten Buch der Chronik praktisch dieselben Ereignisse. Und wir wissen inzwischen, dass wenn eine Sache gedoppelt wird, sie dadurch endgültig ist, fest wird. Es ist also nicht Zufall oder Nachlässigkeit, dass wir in der Bibel manches zweimal lesen, sondern das entspricht dieser hebräischen Sitte, dass jede Sache durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden wird. Und wenn Gott uns eine Sache doppelt sagt, dann ist sie eben auch so fest. Und im zweiten Buch der Chronik finden wir im Kapitel 7 die Lösung für dieses Geheimnis, dass er von seinem Plan abgerückt ist. Und zwar im Vers 12, so verendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs, und alles, was Salomo ins Herz gekommen war, im Haus des Herrn und in seinem Hause zu machen, war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diesen Ort zum Opferhaus erwählt. Und dann antwortet er auf diese ganzen Bitten, die Salomo bei diesem Einweihungsgebet gesprochen hat. Das heißt, Gottes Plan ist durch das Gebet geändert worden. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn so solche frommen Sprüche gesagt werden wie, Gebet bewegt Gottes Arm, dann hat es an solchen Stellen einfach seine Wurzel. Was nicht geht, ist Gebet so zu nutzen wie zum Beispiel ein Getränkautomat, den man oben mit einem Geldstück versieht und unten klappert das raus, was man möchte. Manches Mal klappert das ja noch nicht mal raus. Oder es fehlt der Becher oder so. Manche beten so und denken, wenn sie nur genug da oben reinstecken, dann kommt schon genau das raus, was sie sich wünschen. Das ist es nicht. Aber andererseits, wenn es eine Sache gibt, um die Pläne Gottes zu ändern, dann ist es tatsächlich das Beten. Erstaunlich, oder? Ich finde es erstaunlich. Was war das für Beten? Mal nebenbei gesagt. Welche Methode des Betens?
Lang.
Nicht lang, nee. Das Beten der ganzen Gemeinde. Das ist das Geheimnis. Das finden wir nämlich genauso im Neuen Testament. Als die ganze Gemeinde einmütig beisammen war, bewegte sich die Stätte. Als die ganze Gemeinde die Errettung des Petrus erfleht, hört sie. Das ist das Geheimnis. Wie man Dinge verändern, also wie Gott Dinge ändern kann, wenn die Gemeinde einmütig betet. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis zum Beispiel unserer Gebetsdolche. Wenn wir hier Woche für Woche vor dieser Tafel stehen und staunen, was Gott tut, dann ist das diese eine Ursache, dass wir eins werden und gemeinsam ihn mit einer Stimme Gott suchen. Das ist der einzige Weg, wie man sowas kriegt. Das kann man nicht alleine beten. Doch, das kann man alleine beten. Es gibt auch solches ernstliches, prophetisches Beten, wie das zum Beispiel Elia gemacht hat. Das heißt, er betete ernstlich und es regnete 2,5 Jahre nicht auf der Erde. Das gab es auch und er betete wieder und es fängt wieder an zu regnen. Aber das ist eine Ausnahme und dazu gehört eine prophetische Salbung, von der ich mal unterstelle, dass die den meisten von uns fehlt. Aber dieses Beten in der Gemeinde, dieses einmütige Stimme zu Gott erheben, das bewegt seinen Arm. Ein Fund der Methodik, ja, um das mal nüchtern zurückzuführen auf den biblischen Befund. Und deswegen gibt es tatsächlich keine so eine wichtige Veranstaltung, wie das zusammen zu beten. Ja? Das hat, glaube ich, insofern eine ganz andere, das ist noch ein anderer Sachverhalt, aber danke, dass du mich daran erinnerst. Das hat Daniel gemacht. Aber, bitte? Nee, nicht deswegen. Nein, das ist aber nicht der Grund. Sondern ich, Daniel, merkte auf die Zeit, die verordnet war. Das heißt, er hat in den Schriften des Jeremia gelesen, und dort hatte Gott verordnet 70 Jahre Vertreibung. Und die waren vorbei. Und dann betet er, was Gott will. Das ist ja was anderes. Salomo betet, was Gott nicht will. Oder andersrum. Salomo betet. Und Gott stellt sich zu ihm, weil er sein Freund ist. Normalerweise, das ist ja auch wichtig, dass wir beten, was Gott will. Das ist ja das. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wo sowieso schon geschieht, so auf Erden. Wir beten also seins. Das andere ist aber, dass wenn ich sage, wir unseres beten, weiß nicht, ob das das Richtige ist. Also, ich meine im Gegensatz zu seinem. Wir haben natürlich Erhörung, wo wir in seinem Willen bitten. Aber Salomo bittet gegen seinen Willen. Bittet, wohlgemerkt. Ja, er zwingt das nicht. Gegen eines anderen Willen bitten, heißt ja immer noch, der könnte machen, was er will. Und Gott entscheidet sich, und zwar nicht sofort, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir wünschen ja immer sofortige Erhörung. Die kam nicht sofort. Mindestens ein Abend ist vergangen darüber. Denn er hat den Tempel geweiht, als die Herrlichkeit Gottes ihn erfüllte, nämlich tagsüber am frühen Vormittag. Und in der Nacht, steht nicht ob in derselben Nacht, in der Nacht ist es Zeit vergangen. Gott nimmt sich für solche Antworten natürlich Zeit. So wie auch der Engel Zeit brauchte, um Petrus erstmal in die Seite zu treten, um ihn überhaupt wach zu kriegen und ihn dann durch die ganzen Gefängnistüren da durchzuschleusen. Auch das brauchte Zeit. Die Gemeinde hat noch weiter gebetet, da war er schon frei. Das heißt, auch wenn wir so beten, ist das nicht so. Wir schnipsen mit dem Finger und dann ist das. Ja, möchte man ja gerne so zaubermäßig. O Herr, mach doch, und dann fällt das vom Himmel, was wir uns gerade wünschen. Oder als Elia ernstlich betet auf dem Berg. Ernstlich, dort wird deutlich, was heißt. Er beugte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und betet. Und schickt dann seinen Diener, was siehst du? Nichts. Und betet. Und schickt ihn wieder. Nichts. Und betet. Siehst du was? Eine Wolke, klein wie eines Mannes Hand, steigt über mir auf. Lass uns einpacken, gleich wird's regnen. Diese Dimension, auch ernsthaftes Gebet braucht Zeit erleben. Deswegen, lasst euch nicht entmutigen, wenn wir ernsthaft beten. Das ist nicht so, Fingerschnips und dann kommt, was wir möchten. Ich möchte das heute nicht vertiefen. Ja, wir haben solche Thematiken nämlich auch schon behandelt, diese verschiedenen Arten des Betens. Aber auf dieses möchte ich nochmal hinweisen. Beten aus dem Willen Gottes, das kann man alleine. Oder beten in Übereinstimmung, das kann man zu zweit oder maximal zu dritt, weil Jesus in der Mitte ist. Und wenn er sagt, wo zwei von euch übereinkommen, um irgendeine Sache zu bitten, will ich sie tun. Ist immer noch in seinem Willen, will ich. Und beten. Bitten. Gegen seinen ausdrücklichen Willen. Und er kann das auch hören. Das ist also diese eine Besonderheit. Er erwählt, Gott erwählt Jerusalem auf die Bitte Salomos. Nur gibt sich daraus wahrscheinlich gleich die nächste Frage. Kann man so auch beten, dass Gott Menschen erwählt? Das ist ausdrücklich eine andere Art von Beten. Also dort wird ausdrücklich Gott das direkt zur Entscheidung vorgelegt. Zwei geeignete werden gesucht und beide werden sie vor Gott gestellt und er soll einen aussuchen. Ich glaube, das ist was anderes. Es ist nicht so, dass die Gemeinde dort auf die Knie fällt und bittet Gott, was weiß ich, zum Beispiel Judas wieder zu erwecken oder Pilatus zu bekehren oder sonst sowas. Das ist eine Methode, wie man heute gerne betet, und ich nenne das manipulatives Beten. Das ist absolut was anderes. Ich denke, dass die Grenzen dieses Bittens erreicht sind, wo es um Menschen geht. Also es fällt mir nicht eine Stelle ein in der Bibel, die das nämlich rechtfertigen würde, dass um Menschen gebetet wird. Für Menschen ja, Und zwar, wenn sie bestimmte Gebrechen haben. Für den Gelähmten. Das machen seine Freunde. Ja, die gehen aufs Dach, stellen den vor Jesus hin. Für den Toten Lazarus bitten seine beiden Schwestern. Das geht. Aber nicht in dieser Weise, wie man das heute gerne macht, in einer manipulativen Weise. Also Gott, diese Frau möchte ich gerne heiraten, mach, dass sie sich bekehrt. Das geht überhaupt nicht. Also du lachst darüber, ich finde das was Furchtbares, weil es wird nämlich gelehrt so zu beten. Das ist manipulatives Beten. Das geht überhaupt nicht. Ich kann den Menschen bitten, dass er sich bekehrt. Ja, ich kann dieses Mädchen bitten und sagen, du bist mir wertvoll, aber Gott ist mir wichtiger. Und wenn wir uns auf dieser Ebene treffen, dann kann aus uns was werden, aber nicht umgedreht. Ich kann dort Gott nicht bitten, dass es einen Menschen dahin manipuliert. Das ist seelisches Beten. Das hat mit Beten im Geist nichts mehr zu tun. Lasten auflegen, statt welche runterzunehmen. Diese Entscheidung hat nämlich jeder Mensch selber zu fällen. Oder andersrum. Heiligkeit ist nicht übertragbar, aber Unheiligkeit, so ähnlich wie es keine ansteckende Gesundheit, sondern nur ansteckende Krankheit gibt. Diese Stelle wird uns im Propheten Haggai ausdrücklich vor Augen geführt, wo der Prophet angewiesen wird, die Priester zu fragen, wenn ein Priester heiliges Fleisch in seinem Rockzipfel nach Hause trägt und er berührt damit etwas, wird das Berührte damit heilig? Nein. Also es war ja so, dass sie das Opferfleisch, nachdem die Fettstücke und sowas Gott geräuchert waren, hat der Priester das restliche Opferfleisch zu seiner eigenen Versorgung mit nach Hause nehmen dürfen. Das haben die natürlich in ihre Rockzipfel eingeschlagen. Und natürlich haben die den einen oder anderen Gegenstand damit berührt. Keiner der Gegenstände ist durch das heilige Fleisch mit heilig geworden. Dann fragt Gott, wenn aber jemand wegen der Leiche verunreinigt ist und irgendwas berührt, wird es dadurch unrein? Ja. Wenn einer zum Beispiel ein Stück Aas aufgesammelt hat, also was heißt ein Stück Aas, nicht so ein verwestes Tier, sondern eins, was gerade von zerrissen worden war, von irgendeinem Löwen, und der hat sich da schnell das beste Stück Fleisch noch rausgeschnitten, und wenn der mit diesem Sackzipfel irgendwo rangegangen ist, hat er damit jeden Gegenstand verunreinigt und der musste extra entsühnt werden, weil das Aas oder das Zerrissene etwas, oder eine Leiche, wenn er zum Beispiel gerade von der Beerdigung kam, hatte mit einer Leiche zu tun, dann hat er bis zum Abend in alles verunreinigt, was er berührt. Und deswegen, sage ich mal, so wenig wie es ansteckende Heiligkeit gibt, wie ansteckende Gesundheit, so sehr gibt es eine ansteckende Unheiligkeit. Und deswegen wird das Volk Gottes angewiesen, den Bösen von sich selbst hinaus zu tun. Es kann in einer Gemeinde ein oder zwei ganz heilige Leute leben und die ganze Gemeinde wird davon nicht beeinflusst. Das dürfte sogar die Regel so sein. Aber es reicht ein oder zwei Sünder, Götzendiener, Hurer und eine ganze Gemeinde wird kompromittiert. Kannst du überall beobachten. Deswegen erwartet Gott, dass sich sein Volk heilig hält. Und da muss man sorgfältig auch miteinander umgehen und darf man nicht die Türen so weit aufmachen, dass dadurch das Unheil in das Volk Gottes hineintritt. Zweiter Aspekt, den haben wir jetzt nebenbei in diesen Versen mitgehört. Übrigens, es ist noch nicht mal alles. Zweite Chronik, 7, Vers 12 haben wir schon hier. 2. Chronik 7, Vers 16. Jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, sagt Gott, damit mein Name dort sei auf ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Und im Geschichtsbuch Nehemia, Kapitel 1, heißt es im Vers 9, kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe. Insofern, da gehe ich nochmal zurück, ist die Zeit Salomos eine Zeitenwende gewesen, wie sie nur noch einmal mit dem Auftauchen des Messias war. Echt, also das ist eine religiöse Zeitenwende, oder ja, muss man so sagen. Wie es seit Mose nicht gewesen ist. Mose hatte klar die Verordnung, die Lade zu bauen, das Zelt der Zusammenkunft, mittels dessen Gott in der Mitte seines Volkes gegenwärtig ist. Und das war über Jahrhunderte so geblieben. Und dann kam die Zeit, dass ein Mann bittet, und das ist Salomo, den Gott sich erwählt hatte, und Gott lässt sich erbitten und ändert alles. Das finde ich gewaltig. Also das ist, von dort an hat sich alles verändert. Und zwar mit folgendem Nebeneffekt. Ich greife gleich ein paar Verse nochmal auf. Zweite Buch Könige, Kapitel 21 heißt es, im Vers 7. Und zwar von Manasse, diesem überaus gottlosen König, der von den gläubigen Vater abstammte, nämlich von Hiskia. Er stellte das geschnitzte Bild der Aschera, das er gemacht, in das Haus, von welchem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in dieses Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen ewiglich. Dieses Haus, diesen Tempel, diesen Ort der Heiligkeit entweiht Manasse mit einem Götzenbild der Fruchtbarkeit und der Sexualität. Wisst ihr, dass es solche Entsprechungen in unserer Zeit gibt? Durch einzelne Leute. Ich habe zu Weihnachten von einer meiner Töchter ein Buchgeschenk gekriegt, das zweite, was ich schon hatte, von dieser Sekte der Kinder Gottes. Wir haben 1990 oder 89 noch, entweder Ende 89 oder gleich Anfang 90, den Stapel Flyers gekriegt von dieser Sekte, die damals noch eher unbekannt war. Es hieß die Kinder Gottes oder Familie der Liebe. Ganz nett gemacht, so comic-mäßig, da ist man als DDR-Bürger wahrscheinlich nicht ganz so drauf abgefahren wie die Wessis. Später hat man das gesehen, dass die Zeugen Jehovas ja solche schönen, niedlichen, bunten Bilderchen hatten in ihren Zeitungen. Und der Gründer dieser Gemeinschaft, David Berg, ein Amerikaner, von einer gläubigen Predigersfamilie abstammend. Seine Mutter war eine Predigerin der Pfingstgemeinde. Und dieser Mann, der selber am Anfang seines Dienstes das Evangelium verkündigt, macht praktisch dasselbe wie Manasse. Der setzt dort in dieses Haus Gottes eine Aschera, ein Götzenbildnis der Sexualität. Es ist eine Sekte geworden, die nach Jahren und Jahren zu einer der grässlichsten Methoden, die gibt es übrigens bis heute, ich habe das vor kurzem im Internet, also nach diesem Buch nochmal recherchiert, bis auf den heutigen Tag gibt es auf der ganzen Welt Gemeinden dieser grässlichen Sekte, in der Inzest und Kindesmissbrauch zur Religion gehören. Und die Missionsmethode nennt sich Flirty Fishing. Das heißt, es entspricht der früheren Tempelprostitution. Die Frauen werden zu Missionieren geschickt und alles mit absolut, sag ich mal, authentischen Worten, mit Jesus, also nicht irgendwelche Sonderlehren, sondern das Evangelium nur, es wird auf sexuelle Weise verkündigt. Abartigst grässlich. Dieselbe Methode, die man hier liest. Dass in den Tempel Gottes ein abartiges Götzenbild gestellt wird. Dieser Mann ist alt geworden, der hat mit sämtlichen seinen Töchtern und Enkelinnen geschlafen. Und hat das verkündigt und hat tausende Anhänger, die genau das mitgemacht haben. Eine seiner Töchter hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben, Die ungeschminkte Wahrheit. Ich habe das auch viele Jahre gehabt, ich habe das an jemanden verliehen und nicht wiedergekriegt. Und jetzt eben habe ich dieses zweite Buch gekriegt von drei Schwestern, also zwei Leiblichen und einer Halbschwester, die alle ausgestiegen sind, wo die Mutter nach Jahrzehnten ausgestiegen ist und wo die Töchter über die ganze Welt verteilt in sogenannten Trainingszentren sind. Und wo man gezielt die Spuren verwischt, wo man solche Mädchen, denen also bestimmten Regierungschefs andient, damit die dort in den Ländern Schutz haben. Auf der ganzen Welt hat sich das ausgebreitet. Und das ist nur ein Beispiel. Es sind abartigste Dinge. Und das ist ein König, dessen Vater als einer der Gottesfürchtigsten ist. Sein Vater ist derselbe Jeheskia, von dem wir vorhin gelesen haben. Dass er diese Leviten wieder in ihren Dienst beruft. Das ist derselbe Hiskia, der sterben sollte, der sich an die Wand umdreht und Gott bittet, dass er noch, also er, der gegen den Willen Gottes bittet und er, Gott lässt sich erbitten und in den folgenden 15 Jahren zeugt er diesen Sohn Manasse. Und da sage ich, besser wäre es gewesen, wenn er gestorben. Für alle. Denn dieser Manasse hat die Sünde Judas vollgemacht. Das heißt, er füllte Jerusalem von einem Ende bis zum anderen mit dem Blut von Unschuldigen. Und das Verrückteste ist, dieser Manasse kehrt um und hat Gnade, bekehrt sich tatsächlich. Er hat übrigens die längste Regierungszeit von allen Königen Israels und Judas. Fast 60 Jahre. Und er kommt am Ende seines Lebens zur Umkehr, aber das, was er getan hat, hat das Volk reif gemacht zum Gericht und hat es so abgehärtet, dass auch der Prophet Jeremia, der ein Leben des Leidens hatte, um das Volk zur Umkehr zu bringen, nichts mehr bewegt. Ganz, ganz außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich. Nebenbei gesagt, dieser Manasse hat einen Enkel. Josia war sein Name. Das war der Gottesfürchtigste nach David. Erstaunlich. Aber er hatte auch einen abartigen Sohn, Ammon. Nach dem übrigens Ammon Gyd benannt worden ist, der Schlechter, der KZ-Aufseher. Es gibt interessante Dinge. Und es gibt schreckliche Dinge. Und es gibt faszinierende Dinge. Da ist ein ganz gottesfürchtiger Mann, hat einen abartigen Sohn. Der hat noch einen genauso abartigen und der wiederum hat einen Sohn. Der ist gottesfürchtig wie David selbst. Merkwürdig, oder? Ja, Gott hat einen Ort gewählt. Es gab mit Salomo diese Zeitenwende. Mit einem Mal gab es einen Ort. Mit einem Mal gab es nicht mal einen Menschen. Doch, Woran kann man das ablesen? Das ist diese Merkwürdigkeit. Wenn Gott sich erbitten lässt, lässt er sich erbitten und hat trotzdem, und zieht trotzdem seinen Plan weiter. Woran ist das zu erkennen? Nee, ich glaube nicht, dass es das ist. Sondern er hat Jerusalem erwählt auf die Bitte Salomos hin und hat dort seinen Namen ruhen lassen. Das ist das Thema von morgen. Dass nämlich Berufung eben mit diesem neuen Namen zu tun hat und mit dem Namen Gottes. Aber gleichzeitig wird von da an nur aus menschlicher Sicht Bezug auf Jerusalem genommen und aus Gottes Sicht immer weiter auf David. Es heißt nämlich nicht, es wird ja von Salomo, werden ja die Könige gezählt. Er tat, was recht war, oder er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und wenn jemand was recht war, dann wird es immer verglichen mit David. Es wird nicht gesagt, und er tat, was recht war, wie es in Jerusalem sein sollte, sondern er tat, was recht war, wie sein Vater David, oder er tat nicht, was recht war, wie sein Vater David. Das heißt, Gott behält seinen Blickpunkt, er hat den Jerusalems und des Tempels zwar dazugenommen, für die Menschen wird das nebenbei gesagt zum Fallstrick. Denn in dieser entscheidenden Zeit bei Jeremia versteifen sie sich ja deswegen zum Bösen hin und wollen sie deswegen nicht umkehren, weil sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Und Zedekia, dieser Mann, der ja bis zum letzten Moment schwankt, der Jeremia einmal ins Gefängnis werfen lässt und ihn dann heimlich wiederholt und sagt, hast du nicht doch noch ein Wort von Gott? Gibt Jerusalem deswegen nicht auf, wo ihm noch im letzten Moment gesagt wird, du wirst dein Leben retten, das deiner Familie und du wirst diese Stadt retten, wenn du aufgibst. Wenn du dich Nebukadnezar ergibst. Kann sich dazu nicht durchringen, obwohl ihm gesagt wird, wenn du es nicht machst, gehst du drauf, deine Familie und du wirst die Stadt Jerusalem dadurch mit Feuer verbrennen, also schuld sein, dass er verbrannt wird. Genau das passiert. Er kann sich deswegen nicht trennen, weil das ja der heilige Ort ist. Wie könnte er den aufgeben? Wie könnte Gott zulassen, dass dieser heilige Ort in die Hände der Feinde fällt? Ja, aber bitteschön, wenn sie den heiligen Ort selber schon über Generationen entweiht und geschändet und diesen Götzen anheimgeworfen haben, dann soll Gott noch die Hand darüber halten? Und versteht ihr? Das ist die Gefahr, wenn man gegen Gott was durchsetzt oder was durchbetet. Ich habe als kleiner Junge eine Geschichte gelesen. Dass eine Mutter, eine gläubige Mutter, deren Kind im Tod, mit dem Tod ringt. Es war ja damals die Zeit von Tuberkulose und verschiedenen schweren Erkrankungen, Diphtherie und so, wo die Kinder leicht dran gestorben sind. Und diese Mutter kämpft mit Gott, ihr den Sohn zu erhalten. Und kämpft Tag und Nacht, also um das Leben des Kindes und vor Gott. Und irgendwann, als sie vor Erschöpfung dann einschläft, mal kurz, nachdem sie lange das einfach nicht konnte, träumt sie, richtig real, ihr Sohn ist groß, ist ein Verbrecher geworden und sie ist dabei, wie er zum Tode verurteilt wird, weil er jemanden umgebracht hat. Wacht auf und lässt den Jungen los. Und er stirbt. Und das ist eine Sache, von diesem Moment an sieht sie dieses furchtbare Eingreifen Gottes, dass ihr Kind genommen wird. Von einem anderen Blickwinkel. Dass es Gnade ist. Was ist da?
Ja, Der ist jetzt schon gestorben gewesen, als wir wieder da waren, und noch jung, an die 50 oder so. Und die Frau, also diese letzte Witwe, die hat bezeugt, dass sie das als Gnade sieht, weil sie denkt, wenn er länger gelebt hätte, wäre er von Gott abgefallen.
Und ist da voller Dankbarkeit.
Nein, wenn er nicht so schwer erkrankt war, so ist das. Richtig, das hat mich echt beschämt. Ich muss sagen, da ist mir bewusst geworden, wie sehr wir hier diese westliche Denkweise haben, die auf uns selber bezogen ist. Sie sagt, sie dankt Gott, dass er gestorben ist. Und ich habe gleich rausgehauen, dass er nicht leiden brauchte. Nein, sagt sie. Da wusste ich schon, dass ich zu schnell war. Nein, wenn er nicht so krank geworden wäre, hätte er Gott nicht gesucht und wäre verloren gegangen. Das hat mich echt bewegt. Von Gottes Seite aus zu sehen, genau so richtig, das ist eigentlich heiliger Wandel. Das ist der Blick, den wir brauchen. Von Gott aus menschliche Situation zu beurteilen. Wir sind schnell dabei, ach ja, Gott hat ihn weggenommen, damit er nicht lange leidet. Nein, Gott hat ihn überhaupt in diese Krankheit fallen lassen, dass er ihn sucht und dass er ihn findet und dass er im Frieden nach Hause gegangen ist. Und wenn er dafür jung ist und besser jung und im Himmel als alt und in der Hölle. Ja, ihr Lieben, das ist so eine geheimnisvolle Sache. Gott kommt mit seinen Dingen ans Ziel. Wir kommen mit unseren Wünschen in leichten Gefahr. Und deswegen unseren Willen in Gottes Willen zu legen. Ja, es gibt so Glaubenslieder, die bezeugen das. Und das ist gut, wenn man solche Lieder kennt. Weil man dann Leute kennt, die so glauben. Und es ist schwierig, wenn man alles sich selber erringen muss. Deswegen sind uns diese ganzen Beispiele zur Ermutigung und zur Belehrung gegeben. Und deswegen ist es kostbar, wenn wir auf Menschen zurückgreifen können, die erfahren sind mit Gott und deren Kämpfe und Siege wir uns aneignen dürfen. Dass wir eben nicht alles selber zu kämpfen, durchzukämpfen haben. Das hilft wirklich. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns solche Leute vorangehen ließest und uns an die Seite stellst. Hilf uns, dass wir in den heiligen, dir gemäßen Lebenswandel sind, auf dich wartend und uns verändern lassen durch dein heiliges Wort und durch deinen Geist. Amen.